So, nochmal guten Abend. Wir fangen an damit, dass ich Ihnen kurz die Ergebnisse der Evaluierung vom letzten Termin zeige. So die Durchschnittsnoten, die zu den verschiedenen Fragen praktisch rausgekommen sind, waren alle sehr erfreulich. Ich schaue mal nur die Sachen an, die so um die 2 rum als Ergebniswert haben. Also die Skala war von 1 bis 5. Und eine der schlechteren Sachen ist, die Vorlesung ist inhaltlich interessant. Das hat also nur ein Gut praktisch im Schnitt bekommen. Da weiß ich nicht, ob Sie sich darauf bezogen haben, ob meine Themenauswahl jetzt irgendwie noch verbessert werden könnte. Das sind eigentlich die Standardthemen, die halt in diese Vorlesung reingehören. Also ich habe das mal so interpretiert, dass ich mir das nicht als Schuh für mich anziehen muss, sondern dass das halt das Fach ist. Entsprechendes auch, weil ich besuche die Vorlesung gerne, weil wenn man das vergleicht mit den Noten, die sie mir persönlich praktisch gegeben haben, dann habe ich da viel besser abgeschnitten. Also hoffe da, dass ich nicht der Grund bin, dass sie nur eine Note 2 ungefähr im Schnitt für ich besuche die Vorlesung gerne vergeben. Ein Punkt.
Also bei mir, ich habe speziell die 2 vergeben und ja. Das hat mit Ihnen gar nichts zu tun, ja. Sondern ich habe daher noch eine Xbox und so.
Ja. Okay. Das heißt, generell haben es Veranstaltungen schwer, da auf eine 1 zu kommen bei dieser Frage.
Aha.
Ja. Die schlechteste Bewertung war hierbei die Übungen prüfen mein Verständnis und Wissen vernünftig mit 2,2. Ich denke, da ist der Zusammenhang, dass wir ja noch nicht viele Übungen hatten. Also ein einziges Übungsblatt gab es bisher. Heute habe ich Ihnen ein zweites mitgebracht. Deswegen haben hier auch 29% gesagt, ist nicht anwendbar. Was mich etwas gewundert hat, ist bei der Frage darüber, der Dozent ist regelmäßig für Fragen verfügbar, dass 41% gesagt haben, weiß ich nicht oder ist nicht anwendbar. Da weiß ich nicht, wie Sie das, wenn Sie das da angekreuzt haben, interpretiert haben.
Nein, ich glaube, es ging darum, dass dann die Leute, die Sie einfach nicht gefragt haben,
ja.
Können Sie
ja.
Nicht beantworten,
ach so.
Sie eine Frage zur Verfügung stehen, weil Sie haben noch keine Fragen
haben. Ah, okay.
Das ist meine.
Ja, okay. Gut. Dann schauen wir weiter runter. Die Vorlesung regt mich an, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. 2,5 ist auch ein relativ schlechter Wert im Vergleich zu den anderen Sachen.
Ja? Ich habe auch gesagt, nicht, weil es kein wirklich, es ist interessant, aber ich habe keine Zeit, sich so viel mehr da reinzuschauen.
Ja.
Es ist nur die zeitliche Aspekt.
Ja. Ich weiß auch nicht, man kann diese Frage auch auf verschiedene Weisen interpretieren. Also man könnte es so verstehen, dass man jetzt während der Veranstaltung sich irgendwie noch ein Packen Bücher schnappt und die durcharbeitet in Ergänzung. Ich habe es eigentlich so interpretiert, dass das bedeutet, wenn die Vorlesung dann mal vorbei ist, dann will man vielleicht noch mehr über das Thema wissen und greift es irgendwann nochmal zu einem Buch oder liest nochmal einen Fachartikel über irgendwelche Komponenten einfach zu Betriebssystemen. Aber okay, ansonsten waren die Noten im Schnitt sehr schön.
Sie haben ja wirklich mal so Kontrollfragen und dann wie zum Beispiel auch die 4
Xbox. Beantworten Sie den Fragebogen nur, wenn Sie keine Xbox haben. Ja. Dann 7-mal haben Sie gesagt, die Audiomitschnitte sind toll. Also das ist schön, weil das ist praktisch ein Drittel der Befragten oder mehr als ein Drittel der Befragten. Praxisbeispiele aus der Linux-Umgebung wurden positiv erwähnt, dabei haben wir gar nicht so viele da drin gehabt. Also da steckt wahrscheinlich auch die Aufforderung dahinter, noch mehr in der Art zu machen. Und die anderen Sachen, das sind alles Einzelmeldungen dann gewesen. Ich versuche das normal so zu clustern und irgendwie ähnliche Dinge zusammenzufassen, aber es war jetzt nicht viel, was man irgendwie da hätte zusammenfassen können. Wichtiger sind vielleicht die Sachen, die als Kritik geäußert wurden. 2-mal gab es einen Hinweis, ich soll schneller auf den Punkt kommen, beziehungsweise das Wesentliche deutlicher herausarbeiten. Das sehe ich jetzt mal als ähnlich, weil beides so ein bisschen nach Gelabere klingt. Das möchte ich natürlich nicht. Da werde ich einfach mal schauen, wenn ich den Eindruck habe, dass ich bei irgendwas relativ lange hängen bleibe oder so, dass ich das dann vielleicht ein bisschen früher abbreche. Aber es kam halt auch nur 2-mal in der Form. Zu wenig Praxis wurde einmal kritisiert. Das ist natürlich ein generelles Problem. Ich habe jetzt schon festgestellt, wir werden mit der Menge an Themen, die ich mir vorgestellt habe, werden wir nicht komplett durchkommen. Also wir haben ja im Moment Synchronisation, dann kommt noch Deadlocks. Und danach kommt eigentlich noch Speicherverwaltung und Dateisysteme. Und da werden wir sicher nur in die Speicherverwaltung einen Blick werfen können und bis zu den Dateisystemen nicht mehr durchdringen, weil wir einfach nicht genug Termine haben. Die Praxisteile, die eben im Rahmen von so Übungsaufgaben dann nur vorkommen können, weil die Theorie halt wirklich nur Theorie ist, da wird sicher auch nochmal was kommen, auch nach der heutigen Übung, aber das nimmt uns alles halt sehr viel Zeit. Ich hatte erst gedacht, als ich die Anzahl der Termine gesehen habe, auch das passt ja locker, hatte aber dabei nicht bedacht, dass ich eben auch die Übungsblöcke hier mit reinnehmen muss in diese Zeit. Und ja gut, Thema etwas trocken, habe ich jetzt nicht als etwas für mich Relevantes betrachtet, das ist halt teilweise trocken. Mehr Tipps zu Klausuraufgaben, das wollte ich eigentlich, ja ich meine, das verstehe ich, das kommt auch immer wieder mal als Wunsch. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich eben am Ende eine Probeklausur mache, die von der Art der Aufgaben her sehr ähnlich ist, wie das, was in der endgültigen Klausur kommt. Und das finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung, weil dann hat man den ganzen Stoff schon gesehen und kann dann in der Probeklausur auch schon mal antesten, wie viel davon auch ohne Lernen schon hängen geblieben ist und weiß halt, in welche Richtung man dann lernen muss. Ja, ansonsten ist es jetzt nicht so, dass wir so eine Stofffülle haben, dass ich zum Beispiel zwischendrin immer sagen könnte, ja, aber der Teil ist nicht relevant für die Prüfung oder sowas. Ja, das, so viel haben wir noch nicht gemacht. Ja, mehr Codebeispiele, zum Beispiel Assembler, sehe ich als Variante von, dass mehr Praxis drin sein sollte. Da müssen wir halt schauen. Also mit Assembler werden wir nicht viel machen. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Übung, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir irgendwo was mit Assembler hatten. Aber die Sachen, die wir hier in den Übungen machen, das ist halt dann C oder Java oder sowas. Weil Assembler müsste man sich erstmal auf eine Assembler-Sprache einigen, die alle beherrschen. Und es taucht auch bei Betriebssystemen, also das wäre dann die Implementierung von Betriebssystemen. Da taucht natürlich schon Assembler-Code auf. Wenn man ein Betriebssystem schreibt, kann man nicht komplettes in C schreiben, weil einige Dinge halt sehr hardwarenah passieren müssen. Wenn man zum Beispiel ein portables Betriebssystem hat, was auf verschiedenen Plattformen läuft, dann ist 95% ist C-Code, wenn es in C programmiert ist. Und der Rest ist Assembler und dann natürlich immer unterschiedlich für die verschiedenen Architekturen. Plus ein bisschen C drumherum, was dann ein Wrapper für diese jeweiligen Assembler-Geschichten darstellt. Ja, aber diese Details, da jetzt echte Codebeispiele aus zum Beispiel dem Linux-Kernel zu zeigen, dafür fehlt uns einfach die Zeit. Ja, wenn wir nochmal dieselbe Menge an Zeit für Übungen hätten, dann könnte man sowas machen und sich wirklich im Linux-Kernel Sachen anschauen. Ich habe in meinem Folienmaterial zum Beispiel auch für die Synchronisation, da hatte ich ursprünglich auch Dinge drin, die beschreiben, wie es im Linux-Kernel gemacht wird, das Synchronisieren. Aber wenn ich das jetzt auch noch Ihnen zeigen würde, dann würden wir auch die Speicherverwaltung nicht mehr erreichen. Und dann ist es irgendwie nicht mehr ein erster Betriebssysteme-Kurs, sondern nur noch ein halber. Ja, und das da unten, Betriebssystemunterschiede im Detail, Windows, Unix, Linux, vermute ich mal, dass das in eine ähnliche Richtung geht, dass man halt sich Teile der Implementierung angucken sollte und das mal für mal sieht, wie macht ein Unix-System das und wie macht das ein Windows-System. Das wäre wirklich interessant, aber auch da ist einfach das Zeitproblem da. Ja, der Sinn der Veranstaltung ist, Ihnen praktisch eine Einführung in die Grundlagen von Betriebssystemen zu geben und ja, die Zeit ist halt zu knapp, um da derart in die Details reinzugehen. Okay, sind jetzt noch irgendwelche Fragen oder vielleicht Kritikpunkte offen geblieben, die wir da noch direkt dranhängen könnten? Ja?
Ich habe angeschaut, wir haben das letzte Punkt hier, Vergleich von Windows und Linux. Und passiert sowas auf den Prüfung, dass Frage ist ausgerichtet auf Linux und ich schreibe das, was für Windows eigentlich relevant ist.
Haben Sie irgendein Beispiel für sowas? Also,
keine Ahnung, so kleine Ausführungsprogrammchen oder sowas oder die bestimmte, ich habe jetzt nicht dabei, ja. Aber ich habe irgendwie Lese für alle die drei Varianten und die sind eigentlich unterschiedlich oder.
Also ich gebe mal kurz ein Beispiel vielleicht selber. Wenn wir haben ja über Prozesserzeugung gesprochen und diese Vater-Sohn-Beziehungen zwischen Prozessen. Und wenn Sie jetzt in der Unix-Welt sind, dann machen Sie halt Fork und Exec, um einen neuen Prozess zu erzeugen. Wenn Sie das unter Windows machen, machen Sie irgendwas anderes. Und es wäre, ja, wenn ich jetzt in der Klausur fragen würde, wie funktioniert das Erzeugen eines Prozesses unter Linux? Ja, und Sie schreiben mir dann hin, create process ist die Windows API-Funktion. Das wäre nicht gut. Ja.
Ja. Nee, deswegen frage ich,
ja.
Da ist keine Bezeichnung von die Programme, unter welche ist.
Ja, also wir haben ja über Windows nicht gesprochen bisher in der Vorlesung. Und es wird auch, bitte?
Nein, ich frage, weil ich wirklich, ich habe den Buch durchgelesen, dann da gesessen und habe gedacht, war das jetzt für Linux oder war das jetzt für Windows? Was für was?
Ja, es gibt natürlich, also wenn Sie ein allgemeines Betriebssystembuch lesen, dann kriegen Sie generelle Theorie. Also was ist zum Beispiel ein Scheduler, was macht der, solche Dinge. Und das ist zunächst mal unabhängig von irgendwelchen konkreten Betriebssystemen. Die Praxisrelevanz kommt immer nur an den Beispielen rein, wo wir ein bisschen was programmieren und das machen wir halt unter Linux. Ja, aber im Großteil wird sich eben mit der Theorie beschäftigen und da gibt es keinen Bezug zu irgendeinem konkreten Betriebssystem. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Ja, wir waren letztes Mal da stehen geblieben, dass ich Ihnen schon diese Folie kurz gezeigt hatte und gesagt habe, da machen wir weiter beim nächsten Mal. Es geht ja darum, dass wir irgendwie Mechanismen haben wollen, die es uns ermöglichen, sowas wie kritische Bereiche, ja, also Stellen im Code, wo auf Daten zugegriffen wird, was möglicherweise parallel erfolgen kann, wenn Sie mehrere Threads haben, die dieselben Daten verwenden, dass wir das irgendwie schützen wollen und dafür sorgen, dass eben nur einer gleichzeitig auf die Daten zugreifen kann. Und zunächst mal schauen wir uns noch ein etwas allgemeineres Konzept an und führen sogenannte Semaphore ein. Ich weiß nicht, ob Sie die in irgendeiner anderen Veranstaltung schon gesehen haben. Einer nickt, die restlichen schütteln den Kopf.
Nein, ich glaube, den hatten wir in Java.
Nee. Ja.
Das, ja. Aber ich kann mich auch täuschen.
Okay. Also ein Semaphor ist eines dieser Instrumente. Wir werden danach noch den Mutex sehen, Mutex wie Mutual Exclusion. Das ist eines der Instrumente, was man dafür verwenden kann, für so gegenseitigen Ausschluss. Und der Semaphor geht etwas allgemeiner hin und geht praktisch davon aus, dass man eine bestimmte Anzahl gleichwertiger Ressourcen hat. Und jede davon darf einmal belegt werden. Ich glaube, das Beispiel, was ich letzte Woche schon gebracht hatte, war, wenn Sie irgendwo so einen Druckerraum haben, da stehen drei Drucker drin und Sie wollen irgendwas ausdrucken und es ist Ihnen egal, auf welchem Gerät das jetzt rauskommt, Hauptsache es kommt relativ bald aus dem Drucker raus, dann könnten Sie diesen Druckerraum praktisch als dreifache Ressource betrachten. Da gibt es drei Drucker drin und an jeden davon kann man einen Druckjob schicken. Ja. Und wenn die Idee jetzt ist, dass man so einen Drucker immer nur individuell reservieren und benutzen kann, dann würde ein Semaphor praktisch dafür genutzt werden, dass man den auf 3 initialisiert. Damit sagt man, diese Ressource gibt es 3-mal. Und wenn dann ein Programm sagen würde, ich will jetzt drucken, ja, dann würde es praktisch diesen Semaphor anfordern und der würde dann Folgendes machen. Der würde gucken, gibt es von mir noch was? Also wenn er auf 3 initialisiert ist, dann würde er sagen, ja, es sind 3 Stück da. Und eine dieser Ressourcen würde er praktisch dem Programm zuteilen. Ja, das hat dann zur Konsequenz, dass das Programm den Drucker benutzen kann und gleichzeitig wird der Semaphorwert um 1 erniedrigt. Also der geht runter auf 2 und das drückt dann eben aus, wenn man noch in Erinnerung hat, dass der Startwert 3 war, dass eben jetzt von diesen 3 Druckern gerade einer belegt ist. Ja, und jetzt können noch 2 weitere Programme hingehen und auch jeweils einen Drucker anfordern. Also wird über diesen Semaphor weiter nochmal 2-mal der Wert erniedrigt und dann kommt er bei 0 an. Ja, wenn er den Wert 0 hat, heißt es, alle 3 zur Verfügung stehenden Ressourcen sind gerade belegt durch irgendwelche Programme, Prozesse, was auch immer. Und wenn jetzt noch ein Förter hingehen würde und sagt, ich will aber auch drucken, ja, dann wäre das in diesem Modell nicht möglich. Und beim Versuch, diesen Semaphor anzufordern, würde das System dann eben sagen, nein, der Semaphorwert ist schon auf 0, diese Ressource gibt es nicht. Und dann würde praktisch dieses Programm in eine Warteschlange eingetragen und blockiert. Ja, also ähnlich wie wenn Sie eine I/O-Operation starten, dann wird der Prozess ja auch blockiert und kann nicht weiterarbeiten. Auf eine ähnliche Art und Weise wird auch durch das Anfordern eines Semaphors der nicht mehr verfügbar ist, wird das Ganze auch praktisch blockiert. Aber wir verwalten hier außerdem noch eine Warteschlange. Bei den blockierten Prozessen ist es nicht wirklich sinnvoll. Na, wenn Sie diese klassische I.O.-Blockade betrachten, da kann man zwar auch sowas wie eine Warteschlange, eine Liste halt haben, wo man die Dinge einfach reinschreibt, aber die Reihenfolge in der Liste, die sagt nichts aus. Beim Semaphor gibt es aber wirklich eine Reihenfolge, weil man sagt, wenn jetzt ein vierter und ein fünfter Prozess zum Beispiel kommen und auch drucken wollen in dieser Reihenfolge, dann kommen die so in die Semaphor-Warteschlange und irgendwann gibt einer ja wieder den Drucker frei. Ja, und dann kann praktisch der Nächste aus der Warteschlange, kann den dann direkt zugeteilt kriegen. Wenn so eine Zuteilung erfolgt, dann wird der Prozess wieder aufgeweckt und kann weiterarbeiten. Ja, und formal macht man das Ganze, indem man zwei Operationen hat, die Wait und Signal heißen. Die Wait-Operation, die ist, wird manchmal auch P-Operation genannt, weil das Ganze hat sich ein Holländer ausgedacht und das P steht für probär oder so, also probieren, testen, versuchen. Ja, es ist halt der Versuch, die Ressource zu nutzen. Und das heißt also, in dem Programm rufe ich eine P- oder Wait-Funktion auf. Ich werde das jetzt immer, deswegen habe ich das da fett geschrieben, ich werde es jetzt immer Wait nennen, weil ich Wait und Signal also besser merkbar finde als P und V, was die anderen Bezeichnungen sind. Ich habe P und V nur zusätzlich angegeben, falls Sie nochmal in einem Buch irgendwo nachlesen. Es gibt schon mal welche, wo nur P und V steht. Ja?
Naja,
in dem Beispiel, was ich hatte, gab es drei Drucker. Also wirklich eine dreifach vorkommende Ressource. Ja. Sie können auch ein Beispiel konstruieren, wo Sie den Drucker maximal mit drei Prozessen nutzen können, wenn der Drucker eine interne Warteschlange hat, wo irgendwie maximal drei verschiedene Jobs reingehen. Ja, aber es ist einfacher, sich das Bild vorzustellen, wenn Sie sagen, ich habe einfach drei identische Ressourcen. Und Sie könnten natürlich sagen, ich nehme sowas wie ein Semaphor für jeden einzelnen der Drucker. Aber dann würde das so aussehen, wenn Sie drucken wollen, dann würden Sie gucken, kriege ich den Drucker 1? Wenn nein, dann gucke ich, ob ich den Drucker 2 kriege. Wenn das auch nicht geht, gucke ich, ob ich den Drucker 3 kriege und dann fange ich wieder von vorne an. Das können Sie aber mit diesem Mechanismus gar nicht machen, weil schon beim Versuch, den ersten Drucker praktisch zu reservieren, würden Sie blockieren. Ja, dann brauchen Sie einen sogenannten nicht blockierenden Semaphor. Das gibt es auch. Ein nicht blockierender Semaphor, da geht es praktisch, wenn Sie diese Wait-Operation aufrufen, geht es immer weiter und Sie müssen den Rückgabewert überprüfen und erkennen am Rückgabewert, ob Sie das Ding gekriegt haben oder nicht. Ist eine Variante. Das kann man auch machen, aber von der Logik her ist es einfacher, wenn Sie sagen, ich fasse diese drei identischen Ressourcen praktisch zu einem Ressourcenblock zusammen, von dem ich sage, da gibt es drei Stück von. Ja. Okay, also wenn diese Wait-Operation aufgerufen wird, dann wird praktisch der Wert des Semaphors ausgelesen. Also ich muss den praktisch definieren als Variable. Ja, da gibt es dann in der Regel einen eigenen Typ dafür. Tatsächlich ist es dann einfach irgendein Integer oder sowas. Ja, aber formal wird es irgendeinen speziellen Typ für Semaphore geben. Und der muss am Anfang initialisiert werden auf so einen Startwert. Das war jetzt die 3 im Beispiel. Und wenn ich jetzt die Wait-Funktion für diesen Semaphore aufrufe, dann springe ich in so eine Routine rein, wo dann der Wert eben um 1 reduziert wird, wenn das möglich ist. Ja, also wenn der Wert noch nicht 0 ist. Und dann geht es direkt weiter. Ja, also diese Wait-Funktion, die gibt dann keinen Rückgabewert zurück, sondern die kehrt einfach sofort zurück. Ja, die wird auch nicht aufgerufen in irgendwas wie x gleich Wait, sondern da wird einfach Wait in Klammern, Klammer auf Klammer zugeschrieben und dann geht es weiter. Also in den Klammern muss noch die Variable für den Semaphor stehen, also Wait-Semaphor. Und das heißt für das Programm, wenn es sofort weitergeht, bedeutet es eben, es hat diesen Semaphor gekriegt und weiß jetzt, es hat eine von den Ressourcen und darf dann weitermachen. Und falls eben der Wert 0 ist, dann soll der Thread blockiert werden und in eine spezielle Warteschlange eingereiht werden. Da hat der Prozess selber nichts mit zu tun, der muss sich da nicht drum kümmern. Der ruft einfach nur Wait auf und hofft auf das Beste. Und das System muss dann eben hingehen, wenn es feststellt, der Wert war schon 0, kann nicht weiter reduziert werden, kann keine Ressource vergeben werden, dann muss dieses Management praktisch stattfinden, dass das Ding in eine Warteschlange eingetragen und blockiert wird. Ja. Und irgendwann muss es auch weitergehen. Und weiter geht es, indem praktisch das Programm, was den Semaphor vorher mit Wait geholt hat, bekannt gibt, dass es das Ding nicht länger braucht. Und diese Operation nennt man Signal. Die entsprechende holländische Kurzvariante ist V für Freigeven, also freigeben. Ja. Und dann passiert Folgendes. Wenn jetzt in der Warteschlange was drinsteht, ja, dann heißt es ja, der Semaphor war schon auf Null angekommen, also keine Ressource mehr verfügbar. Das heißt, dass ein Thread aus der Warteschlange geweckt werden kann. Also an der Stelle würde dann der Semaphorwert nicht verändert, der wäre immer noch Null, aber die Warteschlange wird eins kleiner. Ja, das ist für den Fall, dass eben in der Warteschlange was drin ist. Und wenn es gar keine Warteschlange gibt, dann heißt es, dass der Semaphorwert erhöht werden muss, weil jetzt wieder eine Ressource echt frei geworden ist. Ja, also das sind die beiden Varianten, ist praktisch spiegelbildlich zu dem, was die Wait-Operation macht. Ja, und wenn Sie das jetzt nutzen wollen, um eben Ressourcen anzufordern und wieder freizugeben, dann entsteht immer ein Codeblock, der so aussieht. Sie sagen immer, nachdem Sie den Semaphor irgendwo am Programmanfang initialisiert haben, sagen Sie immer Wait von unSem, also um die Adresse des Semaphors anzugeben, und dann Signal unSem. Und dazwischen steht der Code. Ja. Und hier unten steht es also nochmal, in vielen anderen oder in vielen Büchern wird halt häufig P und V statt Wait und Signal geschrieben. Ja, und das heißt also, wenn Sie Ressourcen haben, die in dieser Form ja, genutzt werden sollen, die mehrfach vorkommen, müssen Sie nur ein Semaphor deklarieren mit einem richtigen Initialwert. Und dann können Sie sicher gehen, wenn an allen Stellen, wo Sie auf so eine Ressource zugreifen wollen, Sie immer das Ganze in Wait und Signal schachteln, dass dann nichts passieren kann.
Wird dann wirklich der Semaphor Wert vergeben? Oder
das ist nicht der Wert, das UND gibt mir ja die Adresse zurück, das kaufmännische UND vor dem SEM. Ja, also es wird die Adresse angegeben, damit der Semaphor auch durch Wait and Signal manipuliert werden kann. Ja, wenn Sie nur den Wert übergeben würden, könnten Sie die Variable nicht ändern. Also es muss ein Call by Reference sein.
Ja, vor allem könnten die Werte ja doppelt vorkommen. Oder? Also wenn ich jetzt sage, ich habe drei Ressourcen, vergebe alle drei. Das heißt, ich habe Wert 3, 2, 1. 3 und 1 kommen zurück, der zweite nicht. Und jetzt wird wieder angefordert und dann würde ich hier von 2 und 1 vergeben.
Also welche der Ressourcen Sie tatsächlich gerade nutzen, können Sie anhand des Semaphors nicht unterscheiden. Da müssen Sie dann, wenn Sie jetzt wirklich dieses Beispiel haben mit den drei Druckern, da müssen Sie noch eine zusätzliche Logik einbauen, die dann eben prüft, welchen von den drei Druckern kann ich mir denn nehmen. Ja, indem man zum Beispiel in eine Variable reinguckt, wo drin steht, welche tatsächlich gerade belegt sind und dann nimmt man sich einen von den noch freien und ändert das auch entsprechend. Dieses Ding ist nur dafür da, dass Sie praktisch nicht mehr als drei Nutzungen gleichzeitig erlauben. Was auf der nächsten Folie steht, da werden wir uns nicht im Detail mit beschäftigen. Es gibt auch eine Variante, wo der Semaphor noch unter Null in die negativen Bereiche reingezählt wird. Ja, das sagt dann praktisch aus, dass wie viele in der Warteschlange stehen. Also wenn Sie das so machen, dass Sie jedes Mal, wenn ein Prozess die Wait-Funktion aufruft, den 1 runterzählen, dann können Sie praktisch genau erkennen, steht da ein positiver Wert drin, zum Beispiel 2, wissen Sie, es sind noch 2 Ressourcen verfügbar. Steht ein negativer Wert wie minus 2 drin, dann wissen Sie, es sind schon 2 in der Warteschlange, die darauf warten, das Ding als nächstes zu kriegen. Ja, ist einfach nur eine Variante. Und das Verhalten von Wait und Signal ändert sich dann ein ganz kleines bisschen, wenn man diese negativen Werte zulässt. Werden wir uns aber nicht weiter anschauen, nur für den Fall, dass Sie mal was die Semaphore nachlesen. Da findet man halt manchmal auch diese, die mit negativen Werten arbeiten. Hier habe ich Ihnen nur mal hingeschrieben, wie man grundsätzlich ein Semaphor implementieren würde, ja, wenn man das versuchen würde. Also das Warten auf ein Semaphor. das bedeutet praktisch einfach nur eine Abfrage. Wenn der Zimmervorwert größer 0 ist, dann mache ich ihn 1 kleiner und dann geht es direkt weiter, also dann kehrt die Funktion zurück. Anderenfalls soll die aufrufende Funktion blockiert werden. Ja, also das ist ein Pseudocode, wie das dann vom Betriebssystem tatsächlich gehandelt wird. Das ist eine andere Frage. Da drin enthalten ist auch das Eintragen in eine irgendwie geartete Warteschlange. Und die Signal-Operation sieht ein bisschen komplizierter aus. Die guckt, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, praktisch die Warteschlange für den Semaphore abzurufen. Das ist mit diesem Queue von SEM angezeigt. Und dann wird geprüft, ob da irgendwas drin ist. Ja, und wenn das der Fall ist, dann wird dieser Prozess aufgeweckt und aus der Warteschlange entfernt. Ja, oder wenn die Warteschlange leer ist, dann wird der Semaphorwert um 1 erhöht. Also es ist einfach das, was wir schon beschrieben haben, nochmal in so Pseudocode gefasst. Und jetzt ging es uns ja eigentlich darum, dass wir unsere kritischen Bereiche schützen wollen. Ja, und kritischer Bereich, haben wir gesagt, da muss das Ganze von der Synchronisierung her so aussehen, dass immer nur einer da rein kann. Das heißt, das können wir natürlich mit Hilfe eines Semaphors machen, indem wir sagen, wir nehmen einen Semaphor, der einen Initialwert von 1 hat. Wenn ich ihn auf 1 initialisiere, dann, dann kann genau einer einmal diese Ressource angefordert werden und darüber hinaus geht nichts. Und genau das machen wir mit einem Mutex. Und der Mutex, den kann man jetzt noch ein bisschen anders betrachten und sagen, das ist keine Integer-Variable wie bei einem Semaphor, sondern wir sagen jetzt, das wäre eine boolesche Variable, die also true oder false sein kann. Und dann bedeutet praktisch true, der Zugang ist erlaubt, und false bedeutet, der Zugang ist verboten. Und genauso wie bei den Semaphoren ist es so, dass das Ganze eine blockierende Geschichte ist. Also wenn es nicht möglich ist, den Zugang zu kriegen, dann muss der Thread oder Prozess, der das aufgerufen hat, der versucht hat, sich diesen Mutex zur Gesundheit zu schnappen, der muss praktisch blockiert werden und in eine Warteschlange eingetragen werden. Und entsprechend, wenn einer, der gerade in seinem kritischen Bereich ist, damit fertig ist, dann gibt er natürlich das Ding auch wieder frei. Und dann muss einer der Threads in der Warteschlange geweckt werden, wenn es da einen gibt. Ja, also das Verhalten ist genau dasselbe, nur dass wir hier praktisch davon ausgehen, dass es eine Ressource nur einmal gibt. Und genau das ist hier dargestellt. Also man kann den Mutex einfach als binären Semaphor betrachten, wo sie die Werte 0 oder 1 annehmen können. Ja, hier ist nochmal derselbe Code, nur dass diesmal berücksichtigt ist, dass es nur 0 und 1 als mögliche Werte gibt. Ja. Und diese Funktionen Wait und Signal, also Wait für Anfordern einer Ressource und Signal für Freigeben der Ressource, die können wir jetzt bei den Mutexen auch als Lock und Unlock interpretieren. Ja, also Lock errichtet praktisch eine Sperre für bestimmte Daten. Und das heißt, wenn man das Lock bekommen hat, dann kann kein anderer. Und mit Unlock gibt man die Sperre wieder frei und es geht weiter. Dieselben Begriffe beim Semaphor zu verwenden, wäre nicht vernünftig, weil wenn ich einen Semaphor mit 3 initialisiere, dann kann ich schlecht von einer Sperre sprechen, wenn ich mir gerade den ersten genommen habe, ja, weil es dürfen ja noch 2 weitere rein. Ja, deswegen hat man bei Semaphoren immer dieses Wait und Signal und bei Mutexen sagt man typischerweise Lock und Unlock dazu. Sie können es aber auch weiterhin Wait und Signal nennen. Ja, das ist im Fall des Mutexes ist es austauschbar. Und ja, die Dinger nutzen wir eben, um jetzt exklusive Zugriffe sicherzustellen. Generell ist dann, egal ob es ein Mutex oder ein Semaphor ist, das ist etwas, was das Betriebssystem zur Verfügung stellen muss. Sie können nicht hingehen und einfach sich selber eine User-Level-Bibliothek schreiben, weil sie bestimmte Maschineninstruktionen nutzen müssen, auf Hardware-Ebene praktisch, die das Ganze erlauben. Und deswegen ist es also so, dass Sie einmal eine Standardbibliothek haben, die irgendwelche User-Level-Mutexe und Semaphore zur Verfügung stellt. Die verwenden dann aber Funktionen des Betriebssystems, um wirklich sicherzustellen, dass eben das Verhalten von diesen Mutexen und Semaphoren, dass es korrekt ist. Also das macht, was die allgemeine Beschreibung halt sagt. Und das Betriebssystem kann das Ganze jetzt, das hatte ich eben schon kurz angedeutet, kann das blockierend oder nicht blockierend machen. Blockierend heißt einfach, das ist so, wie wir es bisher gesehen haben. Also wenn man versucht, einen Mutext zu kriegen und es geht nicht, dann wird der Prozess blockiert und geht in eine Warteschlange. Und nicht blockierend ist eine Alternative, wo man halt einen Fehlerwert zurückbekommt, wenn der Versuch nicht erfolgreich war, und darf aber weitermachen. Ja, man könnte das zum Beispiel nutzen, um in einer Warteschlange sich zu drehen und immer wieder zu fragen, darf ich jetzt? Aber das bringt natürlich nicht viel. Das hatten wir, glaube ich, schon mal mit diesem aktiven und passiven Warten. Wenn Sie in einer Warteschlange sich immer wieder drehen und fragen, darf ich schon rein, dann verbrennen Sie halt sinnlos Rechenzeit. Ja, deswegen ist das normale Verhalten, dass man etwas blockierend macht und halt unterbrochen wird. Jetzt gibt es aber die Mutexe nicht nur auf der Ebene der Anwendungsprogramme, wo es ja kein Problem ist, einen Prozess zu blockieren und praktisch aus dem normalen Scheduling rauszunehmen, sondern es gibt Mutexe auch ganz tief drin im Betriebssystem, ja, weil das Betriebssystem auch Datenstrukturen hat, die von verschiedenen Stellen gleichzeitig verwendet werden. Und da muss es auch schauen, dass eben da nicht irgendwie parallele Zugriffe stattfinden. Wenn Sie etwa ein Mehrprozessorsystem haben und auf beiden läuft der Scheduler, und beide Scheduler wollen jetzt irgendwas an der Prozesswarteschlange verändern, dann müssen die auch mit einem Mutex den Zugriff auf diese Warteschlange schützen, damit nicht beide Scheduler gleichzeitig sich den ersten Eintrag aus der Warteschlange nehmen und den Prozess ausführen. Ja, sonst hätten Sie die komische Situation, dass ein Prozess auf zwei CPUs gleichzeitig ausgeführt wird, was im besten Fall sinnlos ist. Und das Problem ist, dass sowas wie der Scheduler, wenn der zum Beispiel versucht, einen Mutex anzufordern, dann kann man nicht einfach sagen, du wirst blockiert. Ja, weil der Scheduler ist kein Prozess, sondern ist ein Teil vom Betriebssystem. Und da muss man eine andere Art Mutex verwenden, der eben nicht blockierend ist und einen Fehlercode zurückgibt. Ja, damit der Scheduler weiß, ich darf jetzt gerade nicht. Und der muss sich dann wirklich in so einer Schleife drehen und abwarten, bis er halt wieder an diese Daten ran darf.
Was würde ein Scheduler auflassen, Daten zuzugreifen, der schon eigentlich bloß Threads?
Ja, aber die Prozessliste, das sind ja auch Daten. Was der Scheduler macht, ist, der hat ja irgendein Verfahren, womit er den nächsten Prozess auswählt. Und dafür muss er in die Prozessliste reingucken. Ja, also in die ganzen Prozesskontrollblöcke, um dann schließlich zu sagen, den wähle ich aus. Und dann muss diese Liste auch aktualisiert werden. Also der Status von dem ausgewählten Prozess muss in laufend geändert werden und er muss aus der normalen Warteschlange rausgenommen werden. Und das können Sie wenn Sie zwei Prozessoren haben, können Sie das gleichzeitig machen. Ja? Und da muss es eben auch geschützt werden. Anderes Beispiel wäre auch ein Interrupt-Händler. Wenn Sie mehrere Unterbrechungslevels praktisch haben, also dass auch ein Interrupt-Händler unterbrochen werden kann durch einen anderen, ja, dann haben Sie sowas Ähnliches wie zeitgleiche Ausführung. Da kann es also auch sein, dass der erste Interrupt-Händler irgendwelche Daten verwendet, die der zweite nicht einfach verändern darf. Und dann muss man eventuell auch mit einem Mutex da die Informationen schützen. Ganz wichtiger Punkt ist, dass diese Wait- und Signal-Operation beziehungsweise die Lock- und Unlock-Operationen bei Mutexen, dass die Dinger atomar implementiert sind. Das haben wir ja vorher schon gesehen, dass generell bei Synchronisation die Sachen atomar sein müssen, weil wenn der Zugriff auf die Mutex-Variable innerhalb von diesen Wait- und Signal-Funktionen, wenn der nicht atomar ist, dann könnte es sein, dass sie zwei Threads haben, die rufen beide Wait auf, und der Scheduler schaltet irgendwie ungünstig zwischen denen hin und her, sodass beide das Gefühl haben, sie haben den Mutex gekriegt, ja, und würden ihn dann auch beide kriegen. Also das darf nicht sein. Das Abfragen des Mutex, bis das wieder zurückkehrt, das darf praktisch nicht unterbrochen werden. Ja, jetzt haben wir schon gesehen, dass es da diese Warteschlangen gibt, wo also Prozesse drinstehen, die versucht haben, einen Mutex oder einen Semaphore anzufordern und den nicht gekriegt haben. Und da kann man jetzt grundsätzlich die Frage stellen, was passiert, wenn also Signal dann aufgerufen wird und damit praktisch einer aus der Warteschlange drankommt. Na, vorhin habe ich gesagt, man macht es einfach so, wie die reinkommen, holt man sie auch wieder raus. Und das ist auch tatsächlich eine der Möglichkeiten. Ja, man kriegt im Prinzip ein ähnliches Problem wie beim Scheduling. Ja, man muss sich, wenn mehrere vorhanden sind, muss man sich für einen davon entscheiden. Also braucht eine Art Strategie. Und man spricht von einem starken Semaphor, wenn dieses FIFO-Prinzip oder einem starken Mutex, wenn dieses FIFO-Prinzip auch da umgesetzt wird. Dass ich also wirklich eine Warteschlange habe und damit die Reihenfolge feststellen kann. Wenn das zufällig abläuft und einfach irgendeiner genommen wird, dann spricht man von einem schwachen Semaphor oder einem schwachen Mutex. Und es gäbe aber einen Grund, das mit einem zufälligen zu machen. Denn wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich brauche eine Warteschlange, dann muss ich irgendwelche Datenstrukturen dafür anlegen. Das heißt, für jeden Semaphor, den ich erzeuge, muss ich irgendwo Platz reservieren, ja, oder dynamisch Platz generieren, sobald ich anfange, die Warteschlange zu füllen. Und ich weiß vielleicht nicht, wie lange das wird. Wenn ich hunderte Prozesse oder Threads habe und die wollen alle dieselben Daten verwenden, dann habe ich vielleicht irgendwann mal hunderte Threads in so einer Mutex-Warteschlange drinstehen. Ja, das heißt, da brauche ich irgendwelche Datenstrukturen, die das Betriebssystem ja, erzeugen und verwalten muss. Und es wäre natürlich viel einfacher. Ja?
Wann entscheide ich mich denn jetzt für einen Mutex und wann für einen Semaphor? Ist das generell, dass man sagt, okay, Mutex hat nur eine Ressource zu verwalten und Semaphor mehrere?
Oder? Ja, also der Mutex, Sie können sich den Mutex immer als Semaphor vorstellen mit einem Startwert von 1. Das heißt, wenn Sie etwas haben, was genau einmal vorhanden ist, dann können Sie entweder einen Mutex oder einen Semaphor mit Startwert 1 verwenden. Das ist dasselbe. Das ist nur ein anderes Wort. Und wenn Sie irgendwas haben, was mehrfach als Ressource vorkommt, dann muss es ein Semaphor sein, weil der Mutex eben einer mit Startwert 1 ist. Einfacher von der Verwaltung her, vom Verwaltungsaufwand, wäre es natürlich, wenn ich einfach in den Prozesskontrollblock reinschreibe, dieser Prozess wartet auf einen bestimmten Semaphor oder wartet auf einen bestimmten Mutex. Ja, das heißt, ich erzeuge gar keine richtige Warteschlange, sondern ich baue das da einfach ein. Und dann kann ich natürlich sagen, wenn jetzt die Signal-Operation kommt, dann schaue ich schnell durch die Prozessliste und der erste Prozess, der laut seinem Eintrag auf dieses Ding wartet, der wird halt deblockiert, ja, und darf weiterarbeiten. Also das wäre etwas einfacher vom Handling her, weil ich keine separate Warteschlange anlegen muss, aber dann habe ich eben nicht mehr diese Eigenschaft starker Semaphor oder starker Mutex. Ja. Und sehen Sie, welches Problem das erzeugen kann, wenn ich das mit der schwachen Variante mache?
Dass wir Pech haben und Prozess kommt gar nicht dran, oder?
Genau, wenn wir also praktisch so einen großen Andrang auf diesen Mutex haben, dass immer wieder Prozesse versuchen, den zu blockieren praktisch, ja, dann haben wir nie den Zeitpunkt, dass die Warteschlange komplett leer ist. Es kommen immer wieder neue Einträge rein. Und wenn das Verfahren jetzt eben irgendwie zufällig ist, dann kann es halt sein, dass ein bestimmter Prozess ewig warten muss. Ja, weil nach diesem Zufallsverfahren oder nach dieser Suche in der Prozessliste einfach immer wieder ein anderer zuerst drangenommen wird. Und dieses FIFO-System ist da eben fairer und sagt, der zuerst Bedarf angemeldet hat, der darf auch zuerst rein. Okay, auf der folgenden Folie ist mal dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem, das wir schon besprochen hatten. Wo haben wir das besprochen? Genau, haben wir letztes Mal gehabt. Also die Idee beschränkter Puffer und zwei Threads, die beide versuchen, also der eine versucht was reinzuschreiben in den Puffer, der andere versucht rauszulesen. Und das ist jetzt hier einfach mal mit Mutexen und Semaphoren umgesetzt. Ich werde jetzt die Funktionen nicht komplett im Detail besprechen, weil Sie kriegen nachher auch noch eine Aufgabe, sich in Java mit diesem Problem zu beschäftigen. Ja, also mit genau diesem Problem, deswegen werde ich jetzt den C-Code nicht im Detail erklären, aber Sie können da dann halt nochmal einen Blick reinwerfen zum Vergleich und gucken, wie es hier gemacht wird. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es hier eben beides gibt. Es gibt einen Mutex und zwei Semaphore, empty und full, die praktisch zählen, wie viele freie Plätze es noch gibt. Ja, und der Zugriff jetzt, wenn hier Enter Item gemacht wird oder Remove Item in den beiden Producer und Consumer Threads, dann wird halt jeweils mit einem Mutex und mit einem der Semaphore gearbeitet. Ja, direkt um den Zugriff herum ist dieses Wait-Mutex und Signal-Mutex, das ist hier unten auch. Und das soll nur sicherstellen, dass nie zwei gleichzeitig auf den Puffer zugreifen. Ja, weil das Verfahren soll auch funktionieren, wenn Sie mehr als einen Erzeuger und mehr als einen Verbraucher haben. Also Sie können praktisch beliebig viele Erzeuger und beliebig viele Verbraucher haben und es müsste immer noch funktionieren. Und das andere ist dazu da, dass wir dieses Schlafen und wieder Aufwachen Verhalten haben in den Situationen, wo entweder der Puffer komplett voll ist, ja, dann darf nichts mehr erzeugt werden und der Erzeuger muss schlafen und das Verbraucherverhalten, dass der sich schlafen legt, wenn praktisch der Puffer komplett leer ist. Ja, und Sie sehen, am Ende stehen immer so Signal, jeweils ein Signal-Aufruf. Nach der Freigabe des Mutex gibt es immer noch hier einen für den Semaphore. Und der sagt praktisch oder sorgt dafür, dass gegebenenfalls der andere Thread aktiviert wird, falls der gerade schläft. Ja, weil er vorher in so einem Zustand war, Ding ist komplett voll oder Ding ist komplett leer.
Man müsste dann nicht das, also jetzt mal hier beim Producer, das Signal mit dem Mutex und Signal Full, müsste das nicht auch atomar sein?
Das sind auch atomare, also die...
Ja, aber ist ja nur Signal ist atomar und dann der nächste Signal mit Full ist ja auch wieder eine eigene atomare, oder?
Ja.
Dann kann der sich zwischen Signal Mutex und Signal Full schon wieder eine Divergenz ergeben.
Ja, das wäre nicht schlimm, wenn zwischendurch umgeschaltet wird.
Das ist dann egal. Ne?
Ja. Also ich meine, erstmal ist es ja so, was bedeutet denn das Signal Full? In der Regel wird das Signal Full gar nichts machen, weil das hat den Zweck, den Consumer aufzuwecken, falls er schläft. In der Regel schläft er nicht. Wenn wir also annehmen, dass er nicht schläft, ja, dann passiert hier gar nichts. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob davor oder danach die Unterbrechung ist. Das Signal ist eh irrelevant. Falls der unten wirklich schläft und es vorher zu einer Unterbrechung kommt, dann kann der da unten ja nicht ausgewählt werden, weil er ja schläft. Ja, also das kann kein Problem verursachen. Also egal, welche der beiden Fälle Sie haben, ist es egal, ob es an der Stelle eine Unterbrechung gibt. Es geht nur darum, dass nicht während einer Wait- oder Signal-Operation eine Unterbrechung passiert. Eigentlich ist es sogar nur die Wait-Operation, die wirklich problematisch ist. Die Signal-Operation setzt einen Wert nur hoch. Gut, wenn Sie jetzt an zwei Stellen gleichzeitig Signal auf denselben machen, dann wollen Sie auch das nicht. Also ja, die sollten jeweils für sich atomar sein. Ja. Aber dieses Wait und Signal Mutex, das ist nur dafür da, dass der Wert des Mutexes immer korrekt ist. Ja, also dass Sie da keine verlorenen Updates haben, wenn jetzt zwei gleichzeitig zum Beispiel Wait aufrufen. Und das andere schützt nicht den Zugang in diese Enter- und Remove-Funktionen, ja, sondern das ist dafür da, dass eben erkannt wird, diese beiden Sonderfälle, wo der Puffer komplett voll ist oder komplett leer. Also es sind zwei verschiedene Anwendungsfälle, wo jetzt diese Spezialvariablen, Synchronisierungsvariablen hier eingesetzt werden. Okay, dann kommen wir zu etwas, was Sie wahrscheinlich dann in der Java-Geschichte schon gesehen haben, diese Monitore. Ich glaube, Sie hatten gesagt, dass Sie Monitore schon mal gesehen haben. Warum guckt man sich Monitore an oder warum gibt es das Konzept des Monitors? Wir haben, wenn wir Semaphore und Mutexe verwenden, eigentlich alles, was wir brauchen. Also an Synchronisationsmitteln ist es stark genug, dass sich ja, Zugriffe auf bestimmte Daten immer fehlerfrei schützen lassen. Ja, das geht aber nur, wenn der Programmierer, der die Software entwickelt, wirklich daran denkt, eben jeden Zugriff auf diese Daten zu schützen mit einem entsprechenden Wait und einem Signal-Aufruf, ja, oder Lock und Unlock. Und wenn Sie jetzt ein sehr großes Programm haben, dann kann es halt leicht passieren, dass Sie zwar in Hunderten von Funktionen das korrekt gemacht haben, aber in der 101. nicht. Und es reicht aus, wenn es eine einzige Stelle gibt, an der Sie vergessen, diese Synchronisationsmethoden aufzurufen oder richtig aufzurufen. Vielleicht haben Sie in der 101. Funktion auch Wait und Signal drinstehen, aber die falsche Mutex-Variable angegeben. Ja, und sobald Sie das an einer einzigen Stelle vergessen, kann es eben passieren, dass einer von den Guten, sage ich mal, gleichzeitig ausgeführt wird mit diesem einen Unguten. Und dann ist die Synchronisation schon hin, weil nämlich der Gute vielleicht korrekt den Mutex angefordert und gekriegt hat und der andere, der fehlerhaft ist, der fragt den gar nicht ab und geht auch in den kritischen Bereich rein und dann greifen doch wieder beide darauf zu, obwohl sie einen richtigen Mutex definiert haben und auch fast überall verwendet haben. Ja, deswegen hängt der Erfolg halt davon ab, dass man penibelst an allen nötigen Stellen das Ganze macht. Und da kommt natürlich viel zusammen, weil sie bei einem großen Programm auch viele unterschiedliche Datenbereiche haben und man verliert schon mal den Überblick, wer eigentlich gleichzeitig auf irgendwas zugreift. Und die Idee ist, dass man jetzt dieses Problem umgehen will, indem man über ein neues Sprachkonstrukt dem Programmierer das Leben leichter macht. Und dieses Sprachkonstrukt ist der Monitor. Das ist also nicht etwas, wo Sie eine Bibliothek hinzuladen und dann irgendwelche Monitorfunktionen haben, sondern Monitor ist eigentlich immer etwas, was Teil der Programmiersprache ist. Ja, also in Java gibt es das, dann gibt es eine Weiterentwicklung von Pascal, die heißt Concurrent Pascal, also paralleles Pascal praktisch, das kann das auch. Und da werden jetzt diese kritischen Bereiche gekapselt in einer ganz eleganten Form. Man hat im Monitor sogenannte Prozeduren, das ist nur ein anderes Wort für Funktionen, und dann spezielle Variablen und Bedingungsvariablen. Und die Idee ist jetzt, dass man innerhalb von so einem Monitor sowohl die Daten deklariert, die man verwenden will, die sind dann praktisch etwas, was außerhalb des Monitors nicht sichtbar sind. Also das wäre vergleichbar in einer Klasse halt mit geschützten Variablen, die Sie nur über spezielle Zugriffsfunktionen anfassen können, wo Sie nicht direkt auf so eine Variable zugreifen können. Und in dem Monitor stellen Sie dann auch eben solche Zugriffsfunktionen zur Verfügung. Ja, also aus Java-Sicht ist ein Monitor erstmal nur eine normale Klasse, die halt irgendwelche Funktionen zum Zugriff anbietet oder Methoden. Und der Monitor sorgt jetzt dafür, dass immer nur ein einziger Prozess oder Thread gleichzeitig aktiv ist im Monitor. Ja, das heißt, wenn Sie im Monitor zum Beispiel eine Funktion haben, getValue, die in irgendeine im Monitor deklarierte Variable x einfach ausliest und zurückgibt, und Sie rufen in zwei Threads gleichzeitig dieses getValue auf, dann kann nur eines davon wirklich ausgeführt werden. Ja, also zunächst. Das andere muss dann blockieren. Wenn die wirklich gleichzeitig zur Ausführung kommen, einer davon ist der erste. Der erste darf arbeiten im Monitor und der zweite wird angehalten, so lange, bis der erste aus dem Monitor wieder raus ist. Das heißt, bis diese getValue-Funktion zurückgekehrt ist. Ja, und das Elegante ist, dass wenn Sie das so machen, können Sie keine Fehler mehr machen. Das Einzige, was Sie sich dann noch überlegen müssen, ist, was sind die Daten, auf die gleichzeitig Zugriffe stattfinden können? Das müssen Sie halt am Anfang sich überlegen. Das Ganze in den Monitor reinpacken mit den passenden Zugriffsfunktionen und dann können Sie nichts mehr machen. Selbst wenn Sie wissen, dass das Ding im Monitor X heißt, Sie können das außerhalb des Monitors nicht ansprechen. Ja, Sie können nicht Objekt.x oder sowas schreiben, um es auszulesen, weil das eben als private praktisch deklariert ist. Das ist nicht sichtbar nach außen. Und also das heißt es einfach mit einem Monitor, wenn die Sprache, in der man arbeitet, das kann, dass das Programmieren deutlich leichter wird. Hier können Sie nochmal den Unterschied grafisch veranschaulicht sehen. Oben haben wir das klassische Modell. Ich hoffe, dass dieser Schwarz-auf-Rot-Kontrast müsste gehen. Ne? Also oben haben wir das normale Konzept, wo wir praktisch gegenseitigen Ausschluss über einen Mutex traditionell schützen. Und da können Sie sehen, es gibt dann zwei Prozesse jetzt. Sie können auch statt Prozess sich jeweils Thread denken, ja, das ist egal. Also es gibt irgendwelche gemeinsamen Variablen und jeweils vor dem kritischen Bereich würde jetzt eben mit Log dieser gemeinsame Mutex würde reserviert werden. Ja, das schafft nur einer von den beiden. Dann werden die Befehle im kritischen Bereich ausgeführt, die halt irgendwas machen mit den Daten und am Ende wird es wieder freigegeben. Ja, das ist das Mutex-Modell. Und im Monitor sieht es jetzt so aus, wir haben hier diesen Monitor, da drin sind zwei Funktionen definiert, die heißen jetzt hier mal Crit 1 und Crit 2, weil da praktisch die kritischen Bereiche für den Zugriff drin sind. Und die greifen auch wieder auf diese schützenswerten Variablen zu. Und in Ihrem Hauptprogramm machen Sie jetzt gar nichts mehr. Sie rufen einfach nur die Funktion auf, die darauf zugreift. Ja, das können verschiedene sein. Also hier in dem Bild ist es jetzt beide Male die gleiche Funktion, Crit 1, die aufgerufen wird. Ich hätte aber im Prozess 2 auch Crit 2 nehmen können. Ja, das ist egal. Alle Funktionen, die innerhalb desselben Monitors definiert sind, sind praktisch davor geschützt. Es kann immer maximal eine Funktion aus dem Monitor laufen. Ja, und damit sind alle Synchronisationsprobleme behoben, wenn Sie dafür gesorgt haben, dass diese Liste der gemeinsamen Variablen wirklich vollständig ist und Sie nicht noch irgendwo anders eine global definierte Variable haben, auf die Sie normal zugreifen, was auch nicht sein dürfte. Ja.
Das heißt, sowas wie mit den Semaphoren kann ich mit dem Monitor nicht machen?
Nee. Nee, der Monitor ist nur dafür da, exklusiven Zugriff zu erlauben. Aber Sie können natürlich, wenn Sie einen Monitor haben, den verwenden, um Semaphore zu implementieren. Weil bei der Semaphore-Implementierung haben Sie ja das Problem, dass auf den Semaphore-Wert nicht parallel zugegriffen werden darf. Und Sie können natürlich einen Monitor machen, wo nur ein Semaphore drin ist, als Variable. Ja, das ist dann die gemeinsame Variable, das wäre der Semaphore-Wert. Und dann haben Sie zwei Funktionen, die praktisch Wait und Signal heißen, ja, und die auch in dem Monitor implementiert sind. Und dann würden Sie von außen diese Funktionen aufrufen und das Verhalten wäre dann wie bei einem Semaphore. Okay, hier...
Jetzt haben wir ja hier draußen zwei Prozesse, ne, die jeweils die Crit 1 aufrufen.
Ja.
Und was passiert, wenn die das jetzt genau gleichzeitig machen?
Ja, wenn die das genau gleichzeitig machen, also die springen beide in den Monitor rein und der Monitor ist so definiert, dass er es nicht zulässt, dass zwei Funktionen aus ihm gleichzeitig ausgeführt werden. Das heißt, einer von beiden muss ja irgendwie früher sein. Ja, also wenn wir jetzt auf einem Single-Prozessor-System sind, dann muss einer echt früher sein. In dem Moment ist der Zugriff für den zweiten praktisch gesperrt. Also wenn Sie jetzt hier gerade reingesprungen sind, dann machen Sie einen Context-Switch in den zweiten und wollen da auch reinspringen, dann wird direkt am Eingang des Monitors praktisch diese Funktion angehalten. Also es wird gar nicht innerhalb dieser Funktion, die da definiert ist, wird gar nicht die erste Instruktion ausgeführt, sondern Sie haben ja dieses Drumherum, was die Monitorverwaltung praktisch macht und die würde direkt sagen, geht nicht. Ja, darf kein zweiter rein. Und wenn Sie das Ganze auf einem Multiprozessorsystem haben, wo es Ihnen passieren könnte, dass wirklich die Funktion echt gleichzeitig aufgerufen wird, dann muss dieser Monitor halt noch etwas besser sein und zum Beispiel beim Zugriff auf den Hauptspeicher vorher den Speicherbus sperren. Ja, also das hat man, glaube ich, schon kurz erwähnt. Es gibt Möglichkeiten, dass nur ein Prozessor den Speicherbus nutzen kann. Also er kann einfach den Zugriff auf den Bus kann er sperren für alle anderen Prozessoren. Ja, und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, was passiert denn, wenn beide Prozessoren gleichzeitig die Anweisung sperre den Zugriff auf den Bus aufrufen? Ja, und das ist dann letzten Endes, der Bus kriegt eins davon als erstes und der hat dann gewonnen. Ja, selbst wenn es so aussieht, als ob es wirklich absolut zeitgleich ist, so funktioniert das nicht. Der Bus muss sich immer dann für einen der beiden Zugriffe entscheiden. Das haben wir generell auch beim Zugriff auf normalen Zugriff auf Speicher. Die können auch dann nicht echt parallel stattfinden, sondern werden in irgendeine Reihenfolge geschoben. Hier sehen wir jetzt nochmal kurz Code, der das Ganze umsetzt. Das Beispiel soll hier sein, dass man irgendwie auf eine Platte zugreifen soll aus zwei Prozessen heraus oder so und dass das nicht, oder der eine will lesen und der andere will schreiben und dass das halt geschützt werden soll. Und mit einem Mutex würden wir halt sagen, gut, wir definieren den Mutex, der wird auf 1 initialisiert, also im Grunde ist es ein Semaphore, ne, der halt von 1 auf 0 runtergezählt werden kann und nicht weiter. Ja, und dann würde man eben sagen, Wait Disk Access, dann kann man in den kritischen Bereich irgendwas mit der Platte machen. Signal Disk Access gibt es wieder frei. Und an anderer Stelle im Code gäbe es halt hier diese Schreibbefehle, die genauso geschützt sind. Und Wenn wir jetzt halt noch 1000 andere Stellen haben, wo auch auf die Platte zugegriffen wird, dann müssen wir eben 1000 Mal um diese Bereiche jeweils Wait und Signal rumschreiben. Das wäre die Mutex-Variante. Und im Monitor würde man einfach sagen, ich definiere eine Funktion Read und eine Funktion Write. Ja, dann brauche ich noch eine Init-Funktion, wenn der Monitor aktiviert wird, dass praktisch da eine Variable irgendwie festgelegt wird oder irgendwelches Zeug. Und dann sage ich nur noch Disk-Read und Disk-Write. Und muss das also nicht mehr kapseln, weil diese Kapselung jetzt implizit im Monitor drin ist. Ja, also der Code wird deutlich übersichtlicher. Sie haben nur noch eine Stelle, die neu hinzukommt praktisch und das Ganze minimal vergrößert, wo Sie den Monitor vernünftig deklarieren. Und danach alle Zugriffe darauf sind einfacher als mit Hilfe von Mutexen. Gut, wie schon gesagt, das Ganze muss irgendwie in der Programmiersprache unterstützt werden, wenn man das vernünftig machen will. Und das heißt also, dass letzten Endes der Compiler dafür sorgt, dass irgendwie Code entsteht, der diesen gegenseitigen Ausschluss wirklich sicherstellt. Und hier unten ist nur mal beschrieben, wie man jetzt versuchen könnte, mit Hilfe von einem Semaphor praktisch einen Monitor umzusetzen. Na, also wenn man sagt, man hat einen Monitor-Disk, wo es eine eingebaute Funktion gibt, ja, dann müsste da praktisch Code draus werden, der letzten Endes schon wieder einen Mutex verwendet, aber eben an den Anfang jeder solchen Funktion ja, ein Reservieren des Mutex packt und an das Ende ein Freigeben. Ja, dann kriegen Sie für dieses einfache Monitor-Konzept, was wir bisher besprochen haben, kriegen Sie praktisch dieses Verhalten raus. Und das müsste aber dann praktisch der Compiler selber machen. Ja. Also Sie könnten zum Beispiel für normales C könnten Sie eine Erweiterung schreiben, dass Sie so eine Art Präcompiler für C machen, wo Sie ein neues Schlüsselwort Monitor erlauben und damit definieren Sie irgendwelches monitorartiges Zeug in dieser erweiterten C-Sprache und dann könnte Ihr Präcompiler hingehen und daraus normalen C-Code machen, der halt eine Reihe von Semaphoren verwendet für jeden Monitor. Entry ist einfach hier im Rahmen dieser Monitor-Syntax das Schlüsselwort für, das ist eine Prozedur. Die Idee kommt daher, dass Entry einen Einstiegspunkt in den Monitor darstellt. Ja, weil der Monitor halt alles kapselt, also vor allem die Daten kapselt er und wenn Sie da irgendwie dran wollen, dann müssen Sie über dieses definierte Interface in den Monitor reingehen. Das sagt nur, dass Sie nicht an diesen Entry-Funktionen vorbei sich direkt die Variable greifen oder verändern können. Ja, grundsätzlich erinnert das Ganze an Klassen. Also es ist halt so, dass es das nicht nur bei Java gibt. Bei Java sind es einfach Klassen, wo an ein paar Stellen das Schlüsselwort synchronized auftaucht. In anderen Sprachen sind es möglicherweise keine Klassen, aber das Konzept ist trotzdem ähnlich, weil diese Idee der Kapselung halt in der objektorientierten Programmierung ganz stark ist und das haben wir halt im Monitor dann auch. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wir haben gesagt, in den Monitor kann immer nur ein Prozess gleichzeitig rein. Also sobald da einer drin ist, darf kein weiterer rein. Jetzt kann es natürlich passieren, dass dieser Code im Monitor irgendwas macht, was selber wieder blockiert. Ja, weil er zum Beispiel, obwohl er im Monitor ist, noch was weiß ich, einen I.O.-Zugriff macht oder er braucht doch noch irgendeinen anderen Mutex, der nichts mit diesem Monitor zu tun hat, ja, oder will noch in den zweiten Monitor reinspringen. Das heißt, es könnte passieren, dass irgendwas blockiert im Monitor und dann ist natürlich Feierabend, weil kein anderer Prozess in der Zeit in den Monitor rein kann. Dann kann man also nur hoffen, dass keiner der auf den Monitor wartenden Prozesse dafür zuständig ist, den, der gerade drin ist, wieder zu deblockieren. Ja, sonst haben wir praktisch einen Deadlock, also eine Situation, in der es nicht weitergeht. Und es gibt jetzt eine Möglichkeit, mit Hilfe von sogenannten Zustandsvariablen dafür zu sorgen, dass so ein Blockieren im Monitor auch möglich ist. Ja, das sogenannte Condition Variables oder Zustandsvariablen. Und die werden immer dann verwendet, wenn es so ist, dass sie, während sie im Monitor sind, irgendeine Bedingung prüfen und sie dürfen nur weitermachen, wenn die erfüllt ist. Ja, und das Normale, was man normal sich überlegen würde, wäre halt, dass man sagt an der Stelle, ja, ich blockiere oder ich frage in der Endlosschleife immer wieder ab, ob der Wert schon da ist. Ja, und was man jetzt hier macht, ist, dass man eben sogenannte Zustandsvariable einführt und dafür nochmal spezielle Wait- und Signal-Funktionen hat. Damit die jetzt nicht mit Wait und Signal beim Semaphore verwechselt werden, werde ich die im Monitor immer mit so einem M-Unterstrich kennzeichnen. Ja, die machen was Ähnliches, aber es funktioniert halt ein bisschen anders und es soll nicht verwechselt werden, deswegen immer diese M-Kennzeichnung davor. Die Funktion M-Wait macht folgendes: Der aufrufende Prozess, ja, der gerade im Monitor ist und diese Funktion aufruft, der wird blockiert praktisch, gesperrt, und er gibt den Monitor wieder frei. Also nachdem M-Wait angegeben wurde, steht kein Prozess mehr im Monitor drin und er kann von einem anderen Prozess betreten werden. Und entsprechend gibt es M-Signal, damit kann man einen Prozess, der mit M-Wait rausgegangen ist aus dem Monitor, kann man wieder zurückholen. Ja, und dieses M-Signal, das darf man nur benutzen unmittelbar, bevor man den Monitor verlässt. Weil das M-Signal enthält implizit praktisch die Aussage, ich bin gerade auf dem Weg aus dem Monitor raus. Ja. Das heißt also, anstatt dass jetzt ein Prozess, wenn er feststellt, es fehlt ihm irgendwas, dass der im Monitor einfach verharrt, ja, und hofft, dass die Dinge irgendwann besser werden, sagt er M-Wait. Und in dem Moment, wo er M-Wait sagt, darf ein anderer Prozess rein, und wenn der rausgeht, dann kann er praktisch sagen M-Signal, und mit dem M-Signal wird dann der vorher Wait gesagt hat, wird direkt wieder reingelassen. Ja, das heißt, auch wenn wir sowas wie eine Warteschlange haben, wo die normalen Prozesse warten, die einfach regulär über so eine Funktion in den Monitor rein wollen, einer, der Wait aufgerufen hat, der wird dann bevorzugt reingelassen. Und es könnte so aussehen, hier ist einfach mal ein Ablauf mit zwei Prozeduren, die mit diesem Wait und Signal arbeiten. Wir haben hier so eine Zustandsvariable, also Condition Variable, und wir haben zwei Prozeduren da drin, eine Prozedur F und eine Prozedur G. Und die Prozedur F sagt am Anfang M-Wait für diese Variable CV. Und die andere Prozedur sagt am Ende, wenn sie fertig ist mit was auch immer sie tut, sagt sie M-Signal. Und was jetzt eben passiert ist, hier, wenn wir den zeitlichen Ablauf uns anschauen, zunächst kommt der erste Prozess, springt in den Monitor rein durch den Aufruf der Monitorprozedur F. Ja, dann fängt er an, irgendwas zu machen, stellt jetzt vielleicht fest, dass ihm ja irgendwelche Informationen fehlen, dass er auf irgendwas noch warten muss. Und jetzt gibt er den Monitor frei, indem er sagt M-Wait. Das M-Wait führt dann dazu, dass der Prozess gewechselt wird. Wenn wir jetzt hier nochmal schauen, ein anderer Prozess 2, der hatte die Funktion G aufgerufen und durfte aber erstmal nicht rein, ja, weil der Monitor ja zu diesem Zeitpunkt schon blockiert ist. Ja, das heißt, der wurde erstmal generell unterbrochen, weil einfach diese Regel vom einfachen Monitor schon verletzt ist. Wenn ein Prozess drin ist, darf kein zweiter rein. In dem Moment, wo das M-Wait aufgerufen wird, wird der Monitor aber wieder frei. Und das heißt, dass jetzt dieser andere Prozess fortgesetzt werden kann, wenn der vorne in der Warteschlange zum Beispiel stand. Und dann rechnet er halt sein Zeug und am Ende sagt er M-Signal. Und dieses M-Signal hat eben zwei Bedeutungen. Zum einen, ich bin unmittelbar davor, den Monitor zu verlassen. Also der nächste Befehl wäre dann auch ein Exit aus dieser Funktion G heraus. Oder Return, nicht Exit, ein Return aus der Funktion G. Und dann geht es sofort weiter, weil jetzt dieser erste Prozess, der mit Wait rausgegangen war, wieder aktiviert wird. Ja? Also das hat ein bisschen, ja?
Das heißt, dieser Prozess 1, der geht nicht in die Warteschlange, sondern der hat auch so einen extra Status.
Der hat einen extra Status, der ist in einer Warteschlange für diese Condition Variable.
Aber da kann man nur einen für geben, oder? Nee, kann es auch nicht.
Wie meinen Sie?
Was würde denn passieren, wenn der Prozess 2 auch einen Wait machen würde?
geht dann wieder der Prozess 1 weiter?
Nee, wenn der auch M-Wait auf dieselbe Variable macht, dann stecken die beide in dieser Warteschlange drin. Dann muss es noch irgendeinen anderen geben, der Signal macht.
Also habe ich zwei Warteschlangen. Einmal fürs Loslaufen und für Wait.
Sie haben mehrere Warteschlangen, also Sie haben eine, die es für den Monitor global gibt. Die ist dafür zuständig für Funktionen, für Prozesse, die eben über den Aufruf einer Monitorprozedur den Monitor betreten wollen. Da landen alle drin, die halt nicht direkt durchstarten können. Das ist die Standard-Warteschlange, das war das, was ich am Anfang beschrieben habe, im einfachen Monitorkonzept. In dem erweiterten Monitorkonzept, wo es diese Zustandsvariablen gibt, gibt es für jede Zustandsvariable nochmal eine separate Warteschlange, die mit der anderen nichts zu tun hat. Und die in gewisser Weise eine Art Prioritätenbildung stattfindet. Wenn jetzt der hier nicht mit M-Signal rausgeht, sondern einfach nur mit Return halt zurückkehrt, dann wird irgendein anderer Prozess in den Monitor gelassen, der versucht halt über so eine Monitorprozedur da reinzukommen, nach dem normalen Schema. Das heißt, hier dieser F, der bleibt in seiner Spezialwarteschlange drin, die er mit M-Wait betreten hat, so lange, bis irgendwo jemand M-Signal für diese Warteschlange sagt. Ja? Und darüber, dass Sie jetzt mehrere solche Condition-Variablen haben können oder Zustandsvariablen, können Sie halt unterschiedliche Bedingungen damit praktisch verarbeiten. Ja? Also eine Idee wird hier sein, dass man zum Beispiel diese Zustände Puffer voll und Puffer leer, dass man die irgendwie an zwei unterschiedliche Zustandsvariablen hängt. Ja, und dann darüber dieses Schlafen, Legen und Aufwecken hinkriegt. Weg. Ah. So. Hier steht das, glaube ich, das habe ich jetzt alles schon erzählt. Also wenn so ein Prozess gesperrt wird, kommt er eben in eine spezielle Warteschlange, die zur Zustandsvariable gehört. Und die Dinger haben Vorrang vor den Prozessen, die von außen kommen. Aber andererseits geht es auch in diesen Spezialwarteschlangen auch nur weiter, wenn wirklich ein Signal aufgerufen wurde. Ja? Weil die Idee ist auch so ein bisschen, es steckt da eine Freiwilligkeit da drin, dass der Prozess gesagt hat, ich gehe jetzt in die Warteschlange. Weil er halt erkannt hat, ich kann eh nicht weitermachen, weil ich noch auf irgendwas warte, gibt er freiwillig den Zugang zum Monitor auf und lässt erstmal andere weiterarbeiten. Aber wenn dann irgendwann dieses Signal kommt, dann darf er auch sofort wieder rein. Das ist so ein bisschen wie bei dem Scheduler, der bei I.O. Frühzeitig blockiert ist vor Aufbrauchen seines Pensums, ja, und dann beim nächsten Mal, wenn er wieder bereit ist, vorgezogen wird. Und sein Restquantum verbrauchen darf, wenn Sie sich daran noch erinnern. Gut, hier ist jetzt beschrieben, wie man das Ganze mit Mutex und Semaphore machen könnte. Das möchte ich jetzt nicht im Detail besprechen. Also Sie können das einfach als nicht bearbeitet irgendwie streichen, unten diesen Listing-Teil. Hier sehen wir jetzt das Erzeuger-Verbraucher-Problem nochmal in so einer abstrakten Notation in einem Monitor. Ja, und Sie sehen das, was ich eben schon angekündigt habe. Es gibt jetzt hier zwei Zustandsvariablen, non-empty und non-full, also nicht leer und nicht voll. Und dann haben wir zwei solche Entry-Funktionen, append und remove, die praktisch beide auf die geschützte Information und das geschützte ist der Puffer, ja, die darauf zugreifen. Und was jetzt hier passiert ist, wenn wir uns das bei Append anschauen, da haben wir eine While-Schleife, da wird geguckt, Count gleich Buff-Size. Was heißt das? Wenn Count gleich Buff-Size ist, dann heißt das, der Puffer ist voll. Ja, Count zählt die Anzahl der Elemente, die im Puffer drin sind. Buff-Size ist die Größe des Puffers. Also wenn Count gleich Buff-Size ist, dann soll M-Wait non-full aufgerufen werden. Ja, und das führt dann dazu, dass dieses Ding praktisch in diese Spezialwarteschlange für diese Condition-Variable geht. Ja? Und in der Prozedur hier unten, die aus dem Puffer was rausnimmt, da wird immer am Ende M-Signal aufgerufen und zwar auch auf dieses Non-Full. Ja? Und das bedeutet praktisch, wenn ich was rausgenommen habe und jetzt am Ende des Rausnehmens bin, dann weiß ich ja, aus dem Puffer wurde was entfernt, also könnte jetzt der Erzeuger wieder was tun. Ja, und dann führt dieses M-Signal Non-Full eben dazu, dass der Prozess hier oben wieder aktiviert wird, sofort in den Monitor wieder reinkommt und weitermachen kann. Ja, ansonsten, wenn ich das nicht habe, diese Condition-Variablen, diese Zustandsvariablen, dann komme ich praktisch mit meinem Monitor irgendwie nicht weiter. Weil die beiden müssten sich in dem einfachen Modell, wo wir mit Mutexen und Semaphoren gearbeitet haben, da müssen die sich ja schlafen legen, wenn es nicht weitergeht. Ja, das war das Modell, wie wir es vorher gesehen haben. Ja?
Dieses Condition, das ist ja ein Schlüsselwort irgendwie, oder?
Ja, das ist hier, das sind alles Monitor, Condition, Entry sind so.
Aber die kommen dann schon
Pseudo.
In der Library mit, weil sie vorhin sagten, irgendwie das Monitor oder das
Nee. Nee, die kommen nicht mit einer Library. Wenn sie Monitore haben, dann sind die ein internes Sprachkonstrukt in der Sprache. In Java ist es so, dass es dieses Schlüsselwort Synchronized gibt. Das heißt, sie machen eine normale Klassendefinition und müssen an den richtigen Stellen Synchronized sagen oder sie deklarieren die ganze Klasse als Synchronized. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber da steckt es praktisch drin. Das machen sie auch in Java nicht, indem sie irgendeine Bibliothek mitverwenden, sondern das geht nur, weil Synchronized in der Sprache drin ist. Wenn sie...
Ich muss es nicht nochmal selber implementieren, irgendwie das Condition.
Also nee, das ist dann schon da. Ja. Okay. Wobei Java, ich glaube Java hat gar keine, Java hat glaube ich nur eine einzige Condition-Variable, bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Und somit sind dann Non-Empty und Non-Full auch wieder vorgegeben, also das sind keine Fantasienamen von Ihnen jetzt, sondern die bringen dann auch die Sprache mit, oder kann ich die, können die nicht
speichern? Nee, das sind jetzt Variablen-Namen, das sind einfach Identifier, Sie können auch noch 20 weitere solche Zustandsvariablen deklarieren. Ja. Aber wenn eben Ihre Sprache keine Konstrukte hat, die Monitore erzeugen, dann geht es halt gar nicht.
Also ich glaube, es ist synchronized, wie Sie sagten,
ja.
Und es können aber auch Variablen als volatil bezeichnet werden, Leitkomma-Variablen.
Ja.
Weil da ist ja auch das Problem, dass die durchaus von unterschiedlichen Stellen bearbeitet werden können, weil es ja keine primitiven Datentypen im eigentlichen Sinne sind.
Ja.
Deswegen gibt es dann noch das
Volatil. Aber das schützt ja nur diese Variablen. Das ist praktisch kein Äquivalent zu diesen speziellen Zustandsvariablen.
Ja,
ja. Weil diese, ich habe deswegen das Wort Zustandsvariable auch immer in Anführungszeichen gesetzt. Die Dinger sind ja mehr als eine einfache Variable, weil an jeder Zustandsvariable hängt da eine Warteschlange dran, die vom System verwaltet wird. Also es ist ein komplexeres Ding als einfach nur ja, irgendein Integer oder sowas. Ja, was ich sagen wollte war, wenn wir den einfachen Monitor ohne diese Sachen hätten und wir würden versuchen, die beiden Funktionen so zu implementieren, wie wir das vorher gemacht haben, dann hätten sie hier irgendwo jeweils ein Sleep und ein Wake-up oder sowas. Ja? Und das würde heißen, dass irgendwas, was im Monitor drin ist, halt blockiert. Und dann kann aber nichts weiterarbeiten, weil eben diese Regel nicht verletzt werden darf, dass nie mehr als ein Prozess im Monitor ist. Und deswegen braucht man, wenn man den Monitor verwenden will, eben zusätzlich diese Zustandsvariablen. Okay, also in Java hat man dieses Synchronized-Konzept. Und wenn Sie jetzt eine Klasse haben und alle Methoden, die in der Klasse definiert sind, die sind synchronized, dann ist das Ganze effektiv ein Monitor. Und es gibt keine benannten Zustandsvariablen und die Methode, um jetzt mit einer Warteschlange zu arbeiten, die heißt wait bzw. notify oder notify all. Ja, das heißt, es gibt eine Warteschlange innerhalb des Monitors, wo sich eben Prozesse aus dem Monitor wieder verabschieden können. Das ist praktisch so, als ob Sie eine Zustandsvariable haben. Ja, die hat eben keinen Namen, weil es genau eine gibt, deswegen braucht man keinen Namen. Okay, und hier ist jetzt nochmal in Java dieses Erzeuger-Verbraucher-Problem drin. Man sagt oft auch einfach Bounded Buffer Problem dazu, deswegen heißt die Klasse hier Bounded Buffer. Ja, ich habe mir diese verschiedenen Codebeispiele aus unterschiedlichen Webseiten jeweils zusammengezogen, deswegen haben die unterschiedliche Bezeichnungen für die Sachen. Ich gehe da jetzt durch den Code nicht nochmal komplett durch, aber Sie sehen, das Wesentliche hier ist das Schlüsselwort Synchronized, taucht in beiden Methoden auf Es gibt nur diese beiden Methoden. Die einzige weitere ist hier am Anfang die Initialisierung praktisch, die so ein Ding erzeugt, wenn Sie ein neues Objekt erzeugen. Und damit wäre also in diesem Sinne diese Klasse ein Monitor, ja, weil es keine weiteren Methoden gibt, die nicht synchronized wären. Und Sie sehen auch hier, gibt es Wait und Notify. Das steht praktisch an den entsprechenden Stellen, wo wir vorher dieses M-Wait und M-Signal hatten. Ja, aber es ist eben jetzt keine Condition-Variable angegeben. Und deswegen ist es auch so, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn jetzt so ein Wait hier zurückkehrt, dass dann die richtige Bedingung praktisch nicht länger ein Problem darstellt. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück. Hier hatten wir ja dieses Non-Empty und Non-Full. Und damit kann man praktisch unterscheiden, was ist jetzt für ein Ereignis eingetreten? Ist der Puffer nicht länger komplett voll oder ist der Puffer nicht länger komplett leer? Das ist ja nicht dasselbe. Und im Prinzip könnte ich mir deswegen hier an der Stelle auch diese While-Geschichte sparen. Ich könnte einfach sagen, if count gleich buff size, dann m-wait. Und das nicht in der Schleife anschließend nochmal prüfen, weil ich in dem Beispiel davon ausgehen könnte, wenn das m-wait zurückkehrt, dann hat sich der Zustand verändert dadurch, dass ein m-signal auf diesen Zustand gemacht wurde. Ja, weil das genau an den Zustand nicht voll gebunden ist. Also dann müsste ich im Prinzip nur mit einem if prüfen und könnte danach direkt weitermachen, weil dann klar ist, es funktioniert. Ja? Und in dem anderen Modell, in Java, da muss ich wirklich in einer While-Schleife das machen und so lange praktisch immer wieder prüfen, bis ich durchkomme, weil ich nicht sicher sein kann, wenn ich aus dem Wait zurückkehre, dass sich der Zustand wirklich verändert hat. Ja? Denn es könnte irgendwas ganz anderes sein, aus demselben Monitor, was so ein Notify gemacht hat. Und dadurch bin ich aufgewacht, aber es war praktisch gar nicht für mich das Signal. Ja, also in dem abstrakten Monitorkonzept habe ich über Zustandsvariablen die Möglichkeit, unterschiedliche Zustandsänderungen eben an die richtigen Prozesse zu signalisieren. Die in der richtigen Warteschlange stehen und auf ein bestimmtes Ereignis warten. Und in Java gibt es nur eine Warteschlange und da geht es nicht. Mit Notify All werden praktisch alle aufgeweckt und die müssen dann, weil sie in so einer While-Schleife halt ihre jeweilige Bedingung überprüfen, müssen in jedem Fall nochmal schauen, geht es denn jetzt weiter? Darf ich jetzt weitermachen? Okay, zum Monitor noch Fragen? Ich habe jetzt ein Aufgabenblatt für Sie. Ich werde es jetzt auch schon verteilen. Wir haben noch 13 Minuten bis zur Pause. Aber Sie können halt dann jetzt schon mal anfangen und dann machen wir aber trotzdem ab halb Pause und dann geht es halt weiter. Ja. Die Übung ist, die habe ich schon mal in einem anderen Kurs verwendet und war damals auf 90 Minuten angelegt. Die Zeit würde ich Ihnen auch geben, wenn Sie die brauchen. Wenn wir feststellen, dass Sie alle nach einer Dreiviertelstunde schon fertig sind, dann machen wir halt vorher weiter. Jo.
Machen wir noch was anderes?
Wir machen auch noch was anderes, ja. Aber wenn Sie die Aufgabe nicht bearbeiten möchten, können Sie praktisch nach der Pause ein ganzes Stück später zurückkommen. Also ich weiß nicht, ob das der Hintergrund der Frage war, dass Sie das nicht...
Die Frage war wirklich, ob wir noch was anderes machen.
Ja, also ich habe ja einen neuen Foliensatz über Deadlocks schon gestern oder vorgestern eingestellt und damit geht es weiter, wenn wir mit der Aufgabe durch sind. Okay.